Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
Heute bin ich mal wieder nicht alleine, das ist immer schön, und habe jemanden da, und zwar ist das Svenja Walter. Wir sprechen heute über das Thema selbstständig sein als Mutter, Social Media und halt natürlich das Thema, was es halt hier im Familienstark-Podcast so gibt, mentale Gesundheit und wie das Ganze so ein bisschen zusammenhängt und was wir da gut für uns tun können. Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ja, hallo Alex. Ich freue mich auch, vor allem, weil ich über diese Themen so in diesem Zusammenhang auch noch nicht gesprochen habe.
Ja, das ist schön, das freut mich. Ich habe nämlich auch gedacht, ach, Svenja bei mir im Podcast, also ich bin mir sicher, dass viele, die diesen Podcast hören, dich vielleicht gar nicht kennen. Also was sich eigentlich sehr wundert, weil in meinem Kolleginnenkreis ist das anders, aber hier hören ja einfach auch viele noch junge Mütter zu, auch klar, viele Selbstständige, aber bestimmt auch welche, die so ein bisschen jetzt nicht unbedingt in deiner aktuellen Bubble unterwegs sind. Deswegen sag doch einfach erstmal, was du so treibst.
Ja, das ist eigentlich total lustig für mich, weil ich natürlich gerade bei Müttern ganz bekannt war, viele Jahre lang, aber das schon lange nicht mehr bin. Das ist so, weil ich mein Genre gewechselt habe. Also ich habe wirklich angefangen 2008 als Mütterbloggerin. Damals, als es quasi noch keine Mütterblogger gab, sondern nur Blogger, weil es gab so wenige, dass es überhaupt keine Genres gab. So lustig, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute gibt es vielleicht nicht mehr so viele Blogger und mehr Influencer, weil das ein bisschen gewechselt hat. Aber genau, da hatte ich Deutschlands größten Mütterblog. Viele, viele Jahre mit vielen, vielen Lesern und habe ganz viele Sachen gemacht rund um die Mütterthemen. Tatsächlich Bücher, Fernsehen und Dinge. Ja, und eben auch viel geschrieben. Und da ging es um Erziehung, Partnerschaft, DIYs, Kochen. Also wirklich die Sachen, die einen auch beschäftigen, wenn man kleine Kinder hat. Als ich angefangen habe, waren die 2 und 4. Genau, deshalb war das so meine Bubble. Und irgendwann, nachdem ich das dann 7 Jahre lang gemacht habe, 2015, bin ich so ein bisschen gewechselt auf die, wie nennt man das, Beraterseite. Also ich habe einfach gemerkt, mit dem, was ich da mache, das ist wunderbar und wunderschön, aber erstens wachse ich da ein bisschen raus, weil meine Kinder älter werden. Und zweitens lässt sich mit den alten Medien auch nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. Und ich hatte aber was, was alle wollten, nämlich alle wollten wissen, wie das geht mit der digitalen Kommunikation. Und das konnte ich natürlich, weil ich mir das alles selber beigebracht hatte. Und seitdem bringe ich das anderen Menschen bei. Manchmal Unternehmen, manchmal Einzelkämpfern, ganz unterschiedlich.
Ja, total schön. Und du machst ja vor allem auch so Richtung Storytelling, also wie erzähle ich Dinge gut, ne? Wie mache ich es quasi interessant und spannend und so, dass der andere es auch versteht. Und es ist sehr, sehr spannend. Ihr müsst unbedingt mal zu ihr rüberhüpfen. Da gibt es ganz viele tolle Inspirationen.
Eigentlich ist es übrigens auch lustig, weil man erzählt es immer so klein, ne? Ich habe mit meinem Mann wirklich seit jetzt dann eher 25 Jahren, ich 23 Jahren, weil ich später dazugestoßen bin, die Walter Media. Und wir beraten wirklich eigentlich alle Fernsehsender Deutschlands und noch viele, viele Unternehmen mehr, so wie BMW, VW und wirklich die großen. Man soll das ja nicht immer so klein erzählen, ne?
Da hast du vollkommen recht.
Habe ich es nochmal größer erzählt, wo es jetzt zusammengefasst hat, habe ich mir gedacht, nee, mache ich nochmal eine Schleife.
Absolut, aber das ist auch, glaube ich, so ein Frauending, oder? Also, dass wir irgendwie tendenziell dann so, ach ja, und ha, und...
Ich weiß gar nicht, ob ich da so, ich bin da gar nicht so verschämt. Bei mir ist das einfach so, nach 23 Jahren, wie ich das mit ihm mache, ist es so normal für mich. Und wenn ich das dann erzähle, dann sagen die Leute, was für Firmen beratet ihr? Weil ich könnte jetzt ja so weitermachen. Allianz, Thermomix, Deichmann, das sind alles nur große Namen. Und das sind jetzt nur 5, die ich gesagt habe, von wahrscheinlich 200, die ich aufzählen könnte. Und weißt du, das ist ja genauso, wie man am Anfang immer denkt, ich brauche jedes Testimonial, jede Rezension, jede Firma, für die ich es gemacht habe, wie heißt das nochmal? Nicht Rezension, sondern wie nennt man das denn, Alex?
Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt Testimonial, aber das hast du gerade schon gesagt.
Ja, nee, das ist ja nochmal so Referenz. So.
Ach so, ja.
Am Anfang braucht man doch immer, haben Sie Referenzen, ist doch immer der Satz. Irgendwann brauchst du die halt nicht mehr, weil alle wissen, was du machst. Ne? Aber so wie du am Anfang um jede kämpfst, so ist es am Ende total normal. Und das ist ein schöner Übergang zum Müttersein, Mütterdasein und wie man sich als Mutter fühlt. Am Anfang ist alles sehr besonders und aufregend und irgendwann läuft es einem locker von der Hand.
Ja, das stimmt. Braucht nur halt manchmal ein bisschen, aber es ist ja in der Selbstständigkeit nicht anders. Ist ja auch nicht 1-2 Wochen, sondern braucht halt manchmal dann auch einfach Jahre. Ne? Also
ja, und auch dann gibt es noch Höhen und Tiefen, ne? Sowohl als Mutter als auch im Beruflichen. Immer wieder, weil sonst würde man ja die Lernschleife auch verlassen und das geht ja gar nicht.
Ja, absolut. Wie war das denn? Also du warst doch aber schon von Anfang an selbstständig, da warst du auch noch gar keine Mutter, oder?
Genau, ich war immer selbstständig. Ich habe mich tatsächlich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es daran lag, dass ich so wahnsinnig mutig war. Ehrlich gesagt, ich saß in Paderborn und hatte Germanistik studiert. Was will man da schon groß machen? Es gab einen Schulbuchverlag, da gab es 3 Stellen, die wurden alle 50 Jahre mal besetzt. Da habe ich mich jetzt auch nicht gesehen beim Schulbuchverlag. Nee, nee. Und dann habe ich mir gedacht, was kannst du machen? Und habe schon immer gemerkt, dass ich eigentlich ganz gute Ideen habe und auch viele unterschiedliche Sachen machen möchte und auch viele Talente habe, die ich mal ausprobieren möchte in diesem Leben. Und hatte immer so ein bisschen Respekt davor, wenn man dann so einen Chef hat, der vielleicht andere Vorstellungen hat und man kann dann nicht so das leben oder ausleben, was man gerne machen möchte. Der Gedanke gefiel mir nicht so gut. Und meine Mutter war auch selbstständig und deshalb lag das nahe zu sagen, ja, das kann ich ja auch.
Ja,
Gut, ich
cool, ja,
konnte das
cool.
damals noch gar nicht, aber egal. Ich habe das einfach gemacht und deshalb bin ich jetzt seit mittlerweile 23 Jahren selbstständig und bin 53, also mit 29 habe ich mich selbstständig gemacht.
Okay, ja, spannend. Und wie war dann also wie war es dann, als du Mutter geworden bist?
Ja, das war natürlich ich möchte sagen, die große Überraschung meines Lebens. Ich will jetzt nicht sagen, die große Katastrophe, aber definitiv ein echter Schock, weil ich ja vorher bin wahnsinnig organisiert und strukturiert. Mir hat nie großartig was ausgemacht, nicht hart zu arbeiten, nicht Sachen aufzusetzen. Und ich habe halt gedacht, wenn man Kinder kriegt, dass das so ähnlich sein wird, ne? Man hat halt dann ein Kind und das muss man ja wieder organisieren, hinkriegen, einstielen. Ja, mit Liebe und allem, was dazugehört, aber so, das kriege ich schon hin, weil bis jetzt habe ich auch alles hingekriegt und natürlich habe ich auch das hingekriegt, aber mir war überhaupt nicht klar, wie sehr ich die vermissen würde, die ich vorher war. Also ich war ja spätgebärend, ist das noch nicht. Ich war 32, als ich die Lissi gekriegt habe, fast 33 und trotzdem sind es einfach 32 Jahre, die ich machen konnte, was ich wollte, in dem Rahmen, wie es Frauen können, ne? Und das nicht mehr zu können plötzlich, weil da jemand ist, der von einem abhängt, für den man verantwortlich ist, mit dem man auch sein möchte, für den man ein ganzes Leben auf die Beine stellt und eben auch ja, Weichen stellt für alles, was in dessen späteren Leben dann mal passiert. Das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Da habe ich also sicher ein Jahr gebraucht, um so richtig zu verstehen, dass diese junge Frau, die ich kannte, einfach weg ist. Die war einfach weg. Und die ist auch nicht mehr wiedergekommen. Und die ist auch jetzt nicht mehr da, wo ich jetzt alt bin und die Kinder aus dem Haus sind. Alt in Anführungsstrichen. Da hätte ich mich gerne besser verabschiedet von der Phase.
Ja, aber ich glaube, das geht vielen so und das ist einfach, man unterschätzt das einfach so krass, oder? Also,
Ja.
das ging mir ähnlich, dass ich irgendwie mich so, ich hatte mich voll drauf gefreut, weil mir immer klar war, ach, ich will Kinder und mit einmal
Genau.
saß ich dann da mit kleinem Dötz und ich weiß noch, wie ich war ja damals noch im Angestelltenverhältnis und wie ich da meine damalige Chefin angerufen habe, als mein Sohn 2 Monate war und gesagt habe, kann ich irgendwie einen Tag oder so wiederkommen? Also, weil ich echt so dachte, boah, das geht, ich brauche irgendwie mal so einen Tag oder irgendwas, so, wo ich irgendwie wieder das Alte machen kann. Und dann ging das aber nicht. Dann hat die gesagt, ja, sie macht sich mal schlau und dann ging das nicht. Und ein paar Monate später war ich total froh, weil ich dachte, oh Gott, das hätte ich jetzt gar nicht gewollt. Also, ne, das ist dann, da ist man ja auch irgendwie noch völlig verquer irgendwie mit allem, was so passiert.
Aber Alex, total witzig, dass du das erzählst, weil das erinnert mich daran, ich hatte immer zu meinem Mann gesagt, wenn ich noch mal so einen Tag hätte, wo ich in meiner alten Wohnung, vor meiner Schwangerschaft hatte ich ja auch geraucht, habe ich dann danach nie wieder, aber damals halt schon vorher, habe ich gesagt, wenn ich mal so einen Tag hätte, wo ich in meiner alten Wohnung sitzen könnte, auf meinem Sofa, rauchen, mit einer Freundin telefonieren und so ein Sat.1-Liebesschmonz hätte gucken könnte. Weißt du, einfach mal so ohne nachzudenken. Und dann hat er echt bei unseren Nachmietern angerufen und hat gesagt, hier könnte meine Frau mich mal einen Abend. Ich meine, das war total süß gedacht, aber dann habe ich auch gedacht, Uwe, das bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt bei denen auf dem Sofa sitze und denke, ich muss hier die ganze Zeit lüften, weil ich will Kette rauchen. Und es ging mir ja mehr um das Gefühl von, genauso wie es dir um dieses Gefühl ging, von kann ich noch mal andocken an das, was vorher war, ohne die ganze Zeit? Und wir sind ja jetzt beide nicht so die Helikoptermams, ne? Darum geht es gar nicht. So, aber eben um die ganze Zeit diese neue Identität mitdenken zu müssen, braucht es einfach viel Gehirnkapazität. Es ist so.
Absolut, absolut. Okay, das heißt, dann warst du in der Selbstständigkeit, kleines Kind. Wie hat sich das dann verändert? Also hast du dann einfach weitergearbeitet oder hast du das irgendwie reduziert oder wie hast du das so im Alltag gehandelt?
Ich hatte meine Mutter, also das sage ich ja immer, die das Schlimme meiner Kinderjahre war ja das Geschenk meiner Erwachsenenjahre. Meine Eltern sind geschieden und meine Mutter ist einfach, die hatte einfach Zeit. Mhm. Ja? Und die hat uns einfach geholfen. Und dadurch, dass sie quasi auch mich relativ spät gekriegt hat für damalige Verhältnisse, sie war auch 28, 29, war sie quasi jetzt auch an einem Zeitpunkt knapp 60, paar 60, 61
war sie, glaube ich.
Wo das passte. Mhm. Und die war einfach da. Ich war nach Lissi nach 3 Wochen wieder im Büro. Und eben Lissi war mit im Büro, das war ja gar kein Problem. Mhm. Und nach Ludwig quasi nach 5 Tagen. Mhm. Und rückblickend muss ich ganz klar sagen, ich hätte echt super gerne längere Pausen gemacht. Aber das war gar nicht möglich. Also finanziell undenkbar. Wir hatten uns beide selbstständig gemacht. Wir kommen beide nicht aus Familien, wo man viel erben wird. Wir müssen unser Geld verdienen und wir müssen für uns selbst klarkommen. Und da hatten wir beide noch unsere Existenzgründerdarlehen und so. Also das war eine ganz andere Zeit. Und das war auch klar von Anfang an, dass ich dann direkt wieder arbeiten würde. Und das ging auch, was ich halt eine absolute Farce finde. Bin gespannt, was du dazu sagst und wie das bei dir war. Aber ich weiß nicht, warst du bei beiden Kindern angestellt?
Ich erzähle es gleich mal. Ich war bei beiden noch angestellt. Mhm.
Genau, ich halt nicht. Und man kriegt ja gar nichts. Also das ist ja sowieso die Farce der Selbstständigen hier in Deutschland, wie man behandelt wird. Also man hat keinen Mutterschutz, man kriegt kein Geld, man hat keine Pause. Es wird einfach gesetzlich, ist das so, als wäre das gar nicht vorgesehen, dass Selbstständige Kinder kriegen. Und es ist ja auch, Selbstständige haben ja auch keinen Urlaub. Also wenn ich Urlaub machen will, egal ob ich jetzt gerade ein Kind gekriegt habe oder einfach so, dann muss ich vorher mehr arbeiten. Währenddessen arbeite ich nicht und habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, in Anführungsstrichen, dass ich nicht arbeite und was vielleicht anbrennen könnte. Und danach muss ich wieder reinhauen, um den Verdienstausfall reinzukriegen, so ungefähr. Plus du akquirierst dann ja in der Urlaubszeit auch nicht. Also dieser Druck, der auf Selbstständigen lastet und auf selbstständigen Müttern, unbeschreiblich. Absolut. Unbeschreiblich, und dass es da nichts gibt, also das ist eine Frechheit und es ist ein völlig übersehenes Thema in der deutschen Gesetzgebung. Ich kann nicht verstehen, warum da nicht schon längst was passiert ist. Das ist anno dazu mal, was da steht. Und vor allem, ich meine, wir zahlen die höheren Steuern, teilweise schaffen wir Arbeitsplätze, also wir tun ja auch noch richtig was, ne? Kann ich nicht kapieren. Also deshalb bin ich interessiert daran, wie war das bei dir?
Ja, war überhaupt nicht mein Thema. Du hast total recht, sehe ich ganz genauso. War für mich aber auch nicht relevant, weil ich war bei beiden Kindern noch im Angestelltenverhältnis. Ich bin allerdings gar nicht mehr arbeiten gewesen, ne? Also ich habe mein erstes Kind gekriegt, dann bin ich in Elternzeit, die habe ich komplett ausgeschöpft. Und dann kam das zweite und dann bin ich nochmal 3 Jahre in Elternzeit gewesen und habe das ausgeschöpft. Aber ich habe ja die ganze Zeit mich schon komplett umorientiert. Ich komme ja eigentlich aus der Bankenbranche. Und beim ersten Kind war dann irgendwann, wie gesagt, die ersten Monate waren noch, oh Gott, ich muss schnell wieder zurück irgendwie. Aber dann war mir eigentlich klar, ich kann da gar nicht mehr hin, ich möchte da gar nicht mehr hin zurück. Das ist gar nicht mehr mein Ding. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, da zu sitzen irgendwie dann einen halben Tag oder ganzen Tag oder so und irgendwelche Finanzprodukte verkaufen. Das war für mich so weit weg mit einem Mal, dass ich dachte, nee, das geht gar nicht. Und dann...
Aber ist das nicht verrückt, Alex? Ist das nicht verrückt? Das geht ja ganz vielen Frauen so, die Mütter werden. Dass man merkt, das, was man da vorher gemacht hat, das war eigentlich Erwachsensein spielen. Das hat gar nichts mit der Realität zu tun und auch verdammt nochmal gar nichts damit, was die Gesellschaft und Familien eigentlich brauchen. Und Menschen, um glücklich zu sein. Das Letzte, was du brauchst, ist entfremdet von dir, in einem Büro zu sitzen, in einer Verkleidung und entfremdet Produkte zu verkaufen, die mit dir nichts zu tun haben und die auch ganz oft den anderen nichts bringen und die auch ganz oft gekoppelt sind an Umsatzzahlen, hier Boni, die man kassiert, wenn man die verkauft, die gar nicht für die Leute das Beste sind. Es ist alles kalt, künstlich und nur am Kapitalismus orientiert. Und ich habe grundsätzlich erstmal nichts gegen den Kapitalismus, weil ich finde es toll, Geld zu verdienen. Aber wie die Leute dem Geld nachjagen, das höre ich ja auch so oft. Ja, warum machst du nicht dies und das, dann verdienst du mehr Geld. Da sage ich, Leute, was ist denn mit euch los? Ist das jetzt das, was mich glücklich macht, noch mehr Geld zu verdienen? Komm, wir holen uns noch 1 Million. Da denke ich mir, ich will doch was ganz anderes.
Ja, absolut, absolut. Ich habe mir zwar ganz oft gedacht, ich glaube, ich könnte das jetzt sogar besser. Also Leuten, also Familien zum Beispiel, Finanzprodukte, denen zeigen, hör mal, das, ne, das ist dafür wichtig. Also ich habe echt mir ganz oft gedacht, boah krass, ich glaube jetzt so mit dem Blick aus der eigenen Familie raus, könnte ich das nochmal besser, als ich es vorher konnte. Aber genau, trotzdem habe ich auch gedacht, nee. Und mit einmal war das Leben halt so da. Und ich habe halt so gemerkt, boah, ist auch gar nicht so einfach mit den Kindern. Und dann bin ich ja auch in diesem Mutter-Bubble erstmal so auf Insta gestolpert. So, ne? Und habe dann so nach und nach gemerkt, ja, was brauchen denn eigentlich die Leute? Und dann kam halt ganz schnell, naja, eigentlich brauchen die Kinder erstmal gar nichts, sondern die Eltern müssen einfach mental gesund sein.
So. Das absolut. Aber hattest du nicht auch das Gefühl, warum kann man das jetzt nachher besser, aber nicht unbedingt umsatzstärker? Also könnte auch gekoppelt sein, dass man das vorher nicht kann. Das liegt doch daran, dass man sich ohne Kinder ganz oft nur um sich selbst dreht. Also das heißt nicht, dass jeder, der keine Kinder hat, sich nur um sich selbst dreht. Aber es macht es zumindest einfacher, gewisse empathische Gedanken auszublenden, wenn man nicht so eng mit jemandem zusammen ist, der komplett von einem abhängig ist. Also ich meine, ich weiß ja auch, wie es war, keine Kinder zu haben. Und da war ich definitiv mehr mit mir beschäftigt. Total klar, weil total. Es war ja niemand anders da. Und genau so konnte, ja, ich will die Provision haben, da hätte ich das auch besser und vielleicht auch kälter verkaufen können. Wenn man dann empathischer ist, verkauft man natürlich besser, weil man mehr Empathie hat und mehr versteht, feiner hinzuhören vielleicht nochmal. Aber trotzdem fühlt man sich eben, wie du sagst, man fühlt sich da nicht mehr wohl. Es ist, als wär man am falschen Platz.
Und ich wollte halt auch nicht mehr die Situation haben, dass ich wöchentlich irgendjemandem sagen muss, ne, dass mich jemand fragt, was hast du verkauft? Sag mal, was hast du denn dafür? Auf. Genau, was hast du denn dafür gemacht?
Boah, nee.
Und, ne, genau.
Boah, nee.
Ja, richtig. Da zieht es einem doch schon alles zusammen, oder? Und ja, weil, da habe ich mir auch gedacht, nee, möchte ich einfach nicht. Nein.
Nee, das ist auch man fühlt sich unfair behandelt. Also das geht alles nicht. Du hast völlig recht, man gibt ja immer sein Bestes, ne? Aber die Frage ist auch, was ist das Beste, wenn es Produkte sind, hinter denen man nicht steht? Ist dann das Beste, die zu verkaufen? Oder ist vielleicht sogar das Beste, die manchmal nicht zu verkaufen? Also ja, das muss man sich ja auch irgendwann mal fragen. Und das ist vielleicht das, worauf wir es runterkochen können. Sobald man Kinder hat, ist es eigentlich fast unmöglich, einen Wertekompromiss zu machen. Vorher kann man da nochmal drüber reden. Also macht man jetzt auch nicht extra, aber vielleicht noch eher. Aber danach war es für mich völlig vorbei.
Ja, verstehe ich total. Gab es denn für dich trotzdem mal so Situationen, wo du gesagt hast, so, boah, das schaffe ich jetzt nicht? Also so, ne, Mutter sein, irgendwie viel organisieren und halt noch erfolgreich selbstständig?
Definitiv diese ganze Phase, wo mein zweites Kind hat ja so wahnsinnig schlecht geschlafen. Mein erstes Kind hat nach 4 Wochen durchgeschlafen, nach 8 Wochen im eigenen Bett und hat auch nie wieder irgendwie aufgemuckt, in Anführungsstrichen. Und mein Sohn ist halt teilweise 15 Mal die Nacht aufgewacht. Der ist ins Bett gegangen, das war super, es war gar kein Problem, den hinzulegen. Das war nie mein Thema, aber der hatte diesen Nachtschreck. Und da kannst du halt nicht viel machen. Das ist wirklich unschön. Und ich habe wirklich alles versucht. Manchmal habe ich ihm nachts dann einfach noch 2 Kakaoflaschen angereicht, weil dann war wenigstens für eine Stunde Ruhe, bis er die dann wieder ins Bett gebrochen hat. Ich kann da gar nicht dran denken. Ich habe das alles auch total verdrängt. Wenn ich das jetzt erzähle, weiß ich, kommen auch wieder Zuschriften. Ja, bei so Pizzakern musst du dich nicht wundern. Ey, walk in my shoes. Ich habe darüber mal geschrieben, das war wirklich wie Guantanamo. Ich habe teilweise mehrere Nächte am Stück nur 1 Stunde geschlafen. Ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt habe. Ich war wirklich eine wandelnde Leiche. In der Zeit, da habe ich ganz oft gedacht, irgendwie, wie soll das gehen? Ich habe auch nicht mehr das Ende des Tunnels gesehen. Ich dachte, das bleibt jetzt so. Und alle haben mir auch immer gesagt, ja, wenn der 1 Jahr alt ist, wenn der 2 Jahre alt ist, wenn der in den Kindergarten kommt, 3,5 Jahre hat das Drama angedauert. Deshalb habe ich auch nur 2 Kinder. Ich wollte eigentlich 4. Aber nach dem Jungen war
das no way. Ich wollte mal 3, aber es sind auch nur 2 bleibt
sie. Aus gutem Grund. Und ich sage ja immer, das hat Gründe, wir sind gute Mütter für 2 Kinder.
Ja, absolut. Total.
Passt doch.
Es passt
ja, absolut. Aber
es passt absolut.
Das waren die Phasen, wo das für mich manchmal wirklich zu viel war. Dieser Schlafmangel, finde ich, ist echt das Grauenhafte. Hattest du das auch so mit dem Schlafmangel oder gab es bei dir so andere Punkte, wo du gedacht hast, boah, nee, das ist mir jetzt too much. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege.
Doch, also total. Also Schlaf auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich aber auch verdrängt. Irgendwie, also
muss man.
Wie krass das war. Also meine Kinder, also nee, der zweite hat gut geschlafen. Der erste hat super, super schlecht geschlafen. Aber das habe ich echt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mein Großer hatte wahnsinnig krasse Wutausbrüche. Und wow. das war für mich halt so eine Nummer, dass man so von anderen mit einmal so krass bewertet wird, so angeguckt wird, so belächelt wird für wie man dann damit umgeht, ne, dass man dem jetzt nicht mal ordentlich sagt, was abgeht, sondern dass man das halt eher so ein bisschen liebevoller macht. Da, das ist ja auch so ein Wandel, der irgendwie so gerade passiert, ne? Aber ganz oft gibt's ja noch die Eltern, die dann sagen, boah, ja, einmal, mach mal einmal ordentlich, Rabatz, und dann ist das gut und so. Und das waren so, das war so das, wo ich so durch musste irgendwie.
Okay, verstehe.
Was ich irgendwie schwierig fand. Und ja, aber Schlaf kommt natürlich noch hinzu, wo ich mir auch jetzt mittlerweile denke, boah, krass, wie hast du das aus? Also, wie steht man das durch irgendwie, ne? Also, aber ja, irgendwie verdrängt man es gleichzeitig auch wieder,
ja,
so ein bisschen.
Muttersein hat halt viele Aspekte, die einen herausfordern. Ganz viele auch, die einem sehr leicht fallen und zufliegen, aber auch einige, die einen herausfordern. Und da muss man schauen, wie man damit umgeht. Ich fand auch zum Beispiel immer anstrengend den Umgang mit anderen Müttern.
Ja.
Gerade mit so Spielplatzmüttern, die dann zu allem eine Meinung hatten und so. Aber weißt du, dann nie eine eigene Ersatzwindel dabei, nie eine Matschhose dabei, nie was zu essen dabei, aber Urteile über mich fällen und so. Boah, hatte ich, also da könnte ich auch stundenlang drüber reden und bin froh, dass ich es nicht mehr muss, weil es einfach vorbei ist. Da war ich auch froh, als die Zeit vorbei war, dass man da immer am Spielplatz sitzen musste. Das ist nicht mein Cup of Tea.
Oh, Svenja, ja.
Das ist nicht mein Cup of Tea. Habe ich keinen Bock auf die Gespräche, alles überflüssige Zeitverschwendung. Habe ich echt nur gemacht, damit meine Kinder Spaß hatten und sozialisiert waren.
Oh. Ich bin aber manchmal mit den Kindern extra zu so anderen Spielplätzen gefahren und auch zu Zeiten, wo ich wusste, da sind wir alleine und da können wir einfach irgendwie machen und tun, weil ich fand das auch immer ganz, boah, ja, oh Gott, finde ich gerade so schön, dass du das sagst. Weil
aber das ist, geil, oh. Das habe ich auch gemacht. Ich bin immer zum Shakespeare-Platz gefahren. Das ist bei uns hier in Bogenhausen so ein, da wohnen nur die Reichen, ne? Und da gehen dann auch nur die reichen Kinder hin. Und ich habe am Anfang, da war ich ganz neu in München, habe ich immer gedacht, boah, da ist so nette Leute hier, so Multikulti, bis ich dann geschnallt habe, das sind alles die Au-pairs. Aber ich sag dir, mit denen hatte ich die Zeit meines Lebens. Wenn dann die Mütter kamen im Stiletto mit dem Leinenkostüm, mit dem Handy und die Kinder abgewimmelt haben, dann war es nicht mehr so schön. Da sind wir einfach immer gegangen. Aber vorher, weil ich habe gedacht, Wahnsinn, alles so junge Mütter, die rennen hier alle rum, spielen, fangen, betreuen die Kinder voll emotional alle. Ja, die wurden auch dafür bezahlt.
Auch nicht schlecht, ne? Oh Mann, nee, ja,
ist
krass.
Schon ein bisschen lustig gewesen.
Ja. Aber was hat dir denn geholfen oder was hilft dir immer noch, dass du dabei mental so gut durchgekommen bist? Also, dass du einfach wirklich so eine Balance ja auch irgendwie erschaffen musstest zwischen ich arbeite, ich habe irgendwie, ne, ich bin Unternehmerin und ich habe halt die damals dann noch kleinen Kinder.
Also, ich habe definitiv wir haben uns ja für die traditionelle Rollenteilung entschieden. Wir wollten 50-50 machen und nach einer Woche haben wir uns hingesetzt und, also eine Woche nach Lissys Geburt, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, das ist völlig illusorisch. Wir haben gesagt, Uwe, das Kind braucht einen festen Ansprechpartner, du wirst es nicht sein, weil der war nach 5 Tagen nach der Geburt, war der schon wieder 5 Tage weg. Und ich meine, erinnere dich daran, ich war wirklich 5 Tage dann alleine im Wochenbett. Das war wirklich eine Herausforderung für mich.
Das glaube ich dir, ja.
Ist auch sonst keiner vorbeigekommen. Also das war nicht lustig. Und dann ist mir total klar gewesen, okay, wenn ich jetzt hier gleichzeitig noch irgendwie, wir das dann immer wegorganisieren, das Kind so, das habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass der dann von seinen echt anstrengenden Jobs nach Hause kommt und dann erstmal anfängt, den Geschirrspüler auszuräumen. Klar kann er das machen, wenn der voll ist und es gerade passt, ja. Aber wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin, sowieso mit dem Kind, dann darauf zu bestehen, nur damit er seine 50% macht, weil ich ja so modern bin. Nee. Und ich bin auch gerne Mutter und ich mache auch gerne Haushaltssachen, habe ich gar keinen Stress mit. Und dann haben wir das so entschieden. Und ich habe quasi die ersten Jahre war ich zwar Unternehmerin, im Sinne von, ich bin selbstständig, aber ich habe ganz viel hinter den Kulissen gearbeitet. Also der Uwe ist rausgegangen. Und dafür braucht er ja eine Reiseorga, ein Büro, was läuft, eine Buchhaltung, Präsentationen, die gemacht werden müssen, einen Ansprechpartner, mit dem er die inhaltlichen Sachen diskutieren kann. Also es war jetzt nicht nur Sekretärin, sondern ne, ich habe eben, wie das ganz oft ist in so selbstständigen Haushalten, einfach mitgemacht. In der Zeit, die ich hatte. Und das war natürlich spitze, weil der Uwe war Alleinverdiener, der hat genug verdient. Und ich habe eben im Hintergrund Gas gegeben, damit er außen möglichst gut dasteht. Und habe dann natürlich, und das war natürlich auch dem geschuldet, dass er genug verdient hat, 2008, da hatte ich dann ja schon beide Kinder, die sind 2,3 und 2,5 geboren, angefangen mit dem Mütterblock. Und das war auch so ein bisschen aus, ich will jetzt nicht sagen Langeweile heraus, aber weil ich irgendwie gesagt habe, also das kann jetzt hier nicht alles sein, dass ich meinem Mann zuarbeite, ne? Und dann hatte ich schon wieder so ein bisschen mehr Freiraum auch. Und ich hatte natürlich meine Mutter, wir hatten auch ein Kindermädchen. Also ich musste ja wirklich auch viel arbeiten. Das war jetzt nicht so, als hätte ich nur 2 Stunden am Tag gearbeitet, sondern ich war schon voll dabei.
Ja, spannend. Ja, also bei mir war es tatsächlich ja ganz anders, weil also eine Sache war gleich, dass du gesagt hast, so ja, ich habe dann ein bisschen mit dem Bloggen gestartet, weil irgendwie ein bisschen auch aus Langeweile so, ne? Das war bei mir halt sehr, sehr ähnlich. Ich habe dann mit Insta angefangen und habe da dann so ein bisschen aufgeklärt, auch so Thema Erziehung, ne? Neuer Blick auf Kinder und solche Geschichten. Und so bin ich dann da auch so reingewachsen, ne? Bis ich dann halt irgendwann ja dann einfach therapeutisch unterwegs war und mein Fokus ja jetzt auf Ängsten von Müttern und Kindern liegt. Und das ist aber so interessant, wie man da so reinwächst, dass es bei dir halt irgendwie klar in eine andere Richtung gegangen ist, aber eigentlich sehr ähnlich war mit, man fängt jetzt einfach mal an, ne? Man fängt einfach mal an und macht einfach mal, ne? Und das war sehr, sehr ähnlich. Und bei mir war es dann ja so, ich war halt im Angestelltenverhältnis noch und habe mich quasi daraus dann halt ja weiterentwickelt, habe halt die 6 Jahre ja insgesamt Elternzeit dann gehabt und habe dann in der Elternzeit mich halt schon komplett weiterentwickelt und weiter Ausbildungen gemacht, Fortbildungen besucht. Also da habe ich richtig irgendwie für mich sozusagen die Zeit genutzt. Und dann habe ich dann da zum Ende hin quasi gekündigt und war dann halt, also ich bin nicht wieder zurückgegangen. Also ich war jetzt nicht noch mal ein paar Wochen, Monate oder so da, sondern war dann quasi komplett in der Selbstständigkeit. Das heißt, ich hatte einen sehr seichten Übergang. Aber finde ich lustig, dass du gesagt hast, du fandest dich auch nie mutig, weil ich höre auch von ganz vielen ehemaligen Kollegen, boah, du bist so mutig und was, oh, das ist so toll. Und dann denke ich mir immer so, ja, fühlt sich gar nicht so. Also ich finde das schon cool. Also ich freue mich auch, wie ich jetzt arbeite und das ist alles cool. Aber ich empfinde das nicht als mutig, weil ich so dachte, ey, hallo, ich habe doch 6 Jahre irgendwie auch nicht die Eier gehabt. Ich bin halt trotzdem noch irgendwie in der Elternzeit. Also, ne, das heißt, ich habe es mir einfach gut gestaltet, wie es halt irgendwie ging. Also das hatte für mich gar nichts mit Mut zu tun, sondern einfach, ja, okay, jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt muss ich halt eine Entscheidung treffen. Ja, treffe ich jetzt, ich kündige. Und
ich glaube aber auch, dass wir da viel zu viel Credit kriegen für etwas, was seit Generationen in den Genen, in der Familie und in sonst was ist. Man macht sich nicht selbstständig, wenn man kein gutes Selbstbewusstsein hat. Man hat kein gutes Selbstbewusstsein, wenn man bei Eltern aufgewachsen ist, die nicht irgendwie einem Regelnwerte Liebe mitgegeben haben. Also ich glaube schon, dass viele Sachen, die uns darin stützen, eine Selbstständigkeit zu haben, dass die auch nicht nur auf unseren Schultern entstanden sind. Also diesen Credit mag ich gar nicht für mich mitnehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sondern
ja.
Das geht, ich hatte eine coole Mutter, ich hatte eine coole Großmutter. Da waren schon immer welche in der Familie, die unternehmerisch gedacht haben. Ich habe einen Vater, von dem habe ich das Talent mit dem Schreiben, mit dem Ausdrücken. Also das bin ja nicht nur ich. Weißt du?
Es kommt nicht so aus dem Nichts, so, ne?
Nee, ja, absolut. Gar nicht.
Und bei mir, ich sehe das eher noch auch bei mir so, dass, also das auch, was du gesagt hast, aber es sind ja auch so die Umstände, weil ich habe mir gedacht, ey, jetzt wieder zurück in so ein Festes, wo die mir sagen, von dann bis dann. Und dann dachte ich mir, nee, also, und das hat dann ja irgendwie einfach viel mit den Umständen einfach drumherum zu tun, ne? Wo ich mir so denke, es
ist. Aber andere haben auch die Umstände, Alex, und die machen es nicht.
Ja.
Ist tatsächlich, glaube ich, es hat viel mehr mit dem Innen zu tun, als wir immer so denken. Und das Äußere ist nur, das sind nur sowieso Weichen, die das Leben stellt und dann kann man da lang. Aber man kann auch sagen, nee, Moment, ich möchte in die andere Richtung, lass uns die Weichen mal wieder umstellen.
Und
ich glaube schon, dass da viel damit zu tun hat, wie zufrieden man mit sich selbst ist, wie viel man sich zutraut, wie viel zutraut oder aber auch traut. Also es ist schon. Ich verstehe, dass die Leute das als mutig sehen. Für uns fühlt sich das nicht mutig an, weil es für uns eigentlich selbstverständlich ist, dass wir viel können und uns viel zutrauen können. Mhm. Und das ist halt ein Riesengeschenk. Und das ist nicht unbedingt immer was, wofür man viel getan hat, sondern das hat auch was mit Talent und mit Genen zu tun. Wir sind beide fleißig, wir haben beide viel dazugelernt, das ist gar keine Frage. Und deshalb sind wir ja dann auch erfolgreich in dem, was wir tun und wären es vielleicht sonst nicht so. Ne, wenn man sich ausruht auf ein Talent und sagt, ach, läuft schon irgendwie, wir haben da auch Bock drauf, aber trotzdem glaube ich, das ist, also wir können da beide sehr dankbar sein. Und natürlich hängen wir unser Fähnchen mit dran und gehen vorwärts, ne? Das gehört auch dazu.
Ja, das stimmt, absolut. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, so irgendwie, ne, du bist mit dem Blog gestartet, ich habe dann irgendwie mit Insta was gemacht und dann sind wir ja schon so ein bisschen beim Thema Social Media. Und Social Media ist ja einfach ein wahnsinnig gutes Werkzeug. Also ich möchte das gar nicht missen. Es gibt ja immer die Diskussion, ne, oh, böses Social Media so ungefähr. Und klar, muss man nicht drüber sprechen, gibt es halt auch Punkte, die nicht so dolle sind. Aber grundsätzlich ist es ja erstmal ein mega Geschenk, das so nutzen zu können und auch, wenn man möchte, konsumieren zu können. Gleichzeitig macht es aber halt ja auch echt oft Druck und Stress. Mhm. Wie gehst du damit um?
Ich finde das irgendwie total verrückt, weil ja, bei mir ist das ja schon immer sehr leicht gefallen, mich vor der Kamera zu zeigen und dann auch so zu sein, wie ich bin. Also ich bin auf Social Media genauso wie jetzt, genauso wie im echten Leben. Ich sage dasselbe, ich bin dieselbe. Und mir fällt immer wieder auf, wie viele es gibt, die das überhaupt nicht hinkriegen, weil die sich diesen Druck machen. Und ich habe dann immer gedacht, boah, meine was sind das da für Tanten? Also die reden da teilweise sowas von lahm in die Kamera und sie also reißen die Augen auf und hauen sich den Filter drauf und so. Und dann spreche ich teilweise aber mit denen, weil das dann Kundinnen werden und stelle fest, das sind ganz tolle Frauen. Die können nur mit diesem Medium nicht umgehen. Und die können vor allem nicht umgehen mit dem Vergleich. Und ich habe ganz, ganz viel mich mit der Theorie des sozialen Vergleichs beschäftigt. Falls du von der oder mit der noch nicht viel zu tun hattest, kann ich dir sagen, lies alleine mal den Wikipedia-Eintrag. Ich finde das dermaßen interessant. Und zwar ist es wohl so, dass der soziale Vergleich heißt, es gibt Momente, in denen wir uns nach oben vergleichen und es gibt Momente, in denen wir uns nach unten vergleichen. Nach unten vergleichen wir uns zum Beispiel, wenn wir krank sind. Ja, ich kriege jetzt Krebs und dann vergleiche ich mich mit jemandem, der gestorben ist, dem es aber schlechter ging und sage, naja, dem ging es ja oft schlechter, der hatte ja einen viel schlimmeren Krebs und dadurch fühle ich mich ein bisschen besser. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel 5 Kilo abnehmen will, ne, dann vergleiche ich mich nach oben. Jetzt ist die Frage, wie weit nach oben vergleiche ich mich und was bin ich für ein Typ? Vergleiche ich mich mit Pamela Reif, weil ich so ein unerreichbares Ziel, so eine Mohrrübe vor Augen haben muss, um Vollgas zu geben? Oder vergleiche ich mich mit jemandem, der eine ähnliche Geschichte hat wie ich, 2 Kinder gekriegt, in Wechseljahre gekommen ist und dann vielleicht irgendwann 5 Kilo abnehmen will? Und gucke zu dem, was der geschafft hat. Also, wie weit weg ist der Vergleich? Wie nah dran ist der Vergleich? Ne? Und ich nehme immer die beiden Beispiele, weil weder will ich 5 Kilo abnehmen, noch habe ich Krebs, aber das gibt es halt für all walks of life. Und genauso ist es bei mir manchmal, das wirst du auch haben, man guckt, man ist auf Social Media und eigentlich sind wir da, um zu senden. Aber natürlich, wenn man sendet, sieht man auch Dinge, weil einem der Algorithmus einfach Dinge ausspielt. Und meistens sind es Dinge aus der eigenen Bubble. Und es werden aber auch die angeschwemmt, sag ich mal, mit denen man wertemäßig nicht unbedingt d'accord geht. Und das ist dann natürlich teilweise schwierig, weil es so wirkt, als wäre jeder total erfolgreich, total easy peasy, Millionen Bali, Dubai, was weiß ich, ne? Und übrigens, wenn du nur das eine Tool kennst, nur die eine Sache noch, die ich dir verrate für 100.000 Euro. Nein, du weißt, was ich meine. Und wenn man zu viel von denen sieht und einen schlechten Tag hat, und ich glaube, da geht es jedem gleich, dann tut einem das nicht gut. Obwohl man weiß, dass das alles überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und viele Frauen sehe ich halt immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei deinen Kundinnen geht es ja um andere Themen, aber bei meinen geht es eben darum, dass sie versuchen, beruflich was zu reißen auf Social Media und sich gut darzustellen, die fangen dann an, solche Leute nachzuahmen, weil sie denken, die sind erfolgreich, also muss man es so machen, anstatt auf ihre innere Stimme zu hören, authentisch zu sein, so zu sein, wie sie sind. Und das würde viel besser rüberkommen, eben ohne Filter, ohne aufgerissene Augen, ohne komische Sätze, die gar nicht zu ihnen passen, die sie im echten Leben niemals sagen würden. Und die kriegen dann immer einen Schock und sagen dann irgendwann, ach so, ich muss einfach nur sein, wie ich bin. Dann sage ich, genau. Und das ist ja beim Muttersein, um den Bogen zu deinen Klienten zu schlagen, wahrscheinlich nicht anders, oder? Die sehen doch auch auf Instagram Sachen, wo man sich denkt, ach so, bei denen ist immer aufgeräumt, die haben alles geregelt, alle Kinder sind beige angezogen total. Und keiner ist schmutzig.
Genau. Ja, absolut. Und halt auch die Klientinnen, die halt viel mit Angst zu tun haben, die gucken sich dann an, was sie alles nicht schaffen. Weißt du, die gucken sich dann den ganzen Tag an, ach, guck mal, jetzt waren die da und da, boah, ich traue mich aber gerade nicht zu fliegen. Oh, wie schön, oh, wie toll, ah, das kann ich meinen Kindern jetzt nicht ermöglichen. Also füttern quasi nochmal so ihr schlechtes Gewissen und ihr, ich bin so schlecht durch Social Media. Ne? Das ist natürlich halt auch doof. Auf der anderen Seite muss man halt auch wieder sagen, es gibt halt ja auch den Part, wo ich mich hoffentlich dann auch zuzähle, ne, da wird aufgeklärt, ach, deswegen habe ich die Symptome, ach, ich verstehe. Ah, also das heißt, man kann natürlich, je nachdem, was man konsumiert, auch sich stärken, ne, und sich was rausholen, ne. Aber das ist natürlich manchmal nicht so leicht, wenn man vielleicht auch in einem psychisch nicht so guten Zustand ist, dann zieht man halt auch manchmal so diesen Scheiß im Algorithmus an, ne. Das ist so, ist dann so ein bisschen das Schwierige.
Also was mir mehr zu schaffen macht auf Social Media, ist einfach die Menge an Zuschriften. Das ist manchmal was, womit ich zu kämpfen habe, weil ich bin ja introvertiert und hochsensibel. Und bei mir ist es schon so, dass ich alleine auf Insta sicher 200 bis 300 Nachrichten am Tag habe. Fast alles sind fachliche Fragen. Und ich beantworte ja auch jede, weil das ist auch einer der Gründe, warum es bei mir halt wirklich gut läuft. Weil die Leute wissen, sie können sich 100%ig auf mich verlassen. Und es kommt immer was. Und das will ja immer keiner machen. Alle wollen immer eine Community, aber keiner hat Bock, mit den Leuten zu reden, ne? Verstehe ich auch, warum, weil es wahnsinnig aufwendig und du nimmst wahnsinnig viel mit, auch in dein Privatleben. Und da muss ich dann halt manchmal eine Runde im Hallenbad abtauchen. Das ist ja so eine optimale Sport für introvertiert und hochsensibel, weil du nicht angesprochen werden kannst und nichts hörst. Das ist wirklich super. Dann sagen mir immer Leute, ja, dann haut ihr doch so einen Podcast aufs Ohr. Das sage ich ja, seid ihr denn verrückt? Ich will ja endlich mal nichts hören. Das wäre für mich der Horror, das würde das ganze Schwimmen kaputt machen. Aber das ist für mich manchmal was, also das verängstigt mich nicht, aber das raubt mir wahnsinnig viel Energie. Und würde ich zu lange in dieser Energie bleiben, mich an einem Tag, wo ich sowieso schon überfordert bin, weil ich mit vielen Leuten gesprochen habe, dann noch irgendwelche Leute vom Algorithmus angespielt bekomme, die mir nicht gut tun, die meinen Werten widersprechen, wo ich mich dann plötzlich unfair behandelt fühle. Das sind ja so Kettenreaktionen. Mhm. Ich weiß, warum die ablaufen, hat gar nichts mit der Realität zu tun, aber da weiß ich mittlerweile total, okay, bevor ich da jetzt in so ein Rattenloch falle, mal schön rückwärts wieder raus.
Ja. Ja,
und ich weiß ja, wer ich bin. Also ich habe das Selbstbewusstsein so, das ist alles nicht mein Problem. Ich habe auch keine wirklichen Ängste. Aber das passiert trotzdem. Darauf ist der Algorithmus einfach angelegt. Und das muss einem ja auch klar sein. Und gerade vielleicht, wenn man zu Ängsten neigt, dass der Algorithmus darauf angelegt ist, einen lange da zu halten. Und das ist leider, ist Angstmarketing eines der beliebtesten Dinge, die da so gemacht werden. Ne? Das ist auch was, worüber ich im nächsten Jahr mal häufiger reden und schreiben möchte, weil ich hasse Angstmarketing. Dieses Ganze, du musst das, du schaffst das so nicht und du kannst das nur wenn und wenn ist immer gekoppelt an irgendeinen Kauf und das ist einfach nicht gut. Und so Menschen wie du, die wirklich was für die Menschen tun, die Ängste haben, die Tools haben, die eine Ausbildung haben, die denen helfen können, die Erfahrung als Mutter haben, die Erfahrung mit KundInnen haben, die aber nicht die Anzeigen schalten, das Angstmarketing machen und so. Das sind die dann echt weniger gebucht werden wahrscheinlich im Vergleich, weil die anderen die ganze Zeit mit ihren Anzeigen dem Angstmarketing raushauen. Heißt aber übrigens nicht, dass die mehr Geld verdienen. Ne? Das finde ich auch immer das Lustige, weil die hauen halt ihr Geld für die Anzeigen raus. Also am Ende des Tages erfolgreich ist das nicht. Und ob das den Menschen dann so hilft und ob dann das Produkt, was dahinter steht, so von Werten geprägt ist, das frage ich mich halt auch oft. Ja, also ich höre da ganz viele üble Sachen. In deinem Bereich kann ich es jetzt nicht sagen, aber in meinem Bereich, wie oft mir Frauen eben sagen, ich habe 20.000 bis 50.000 Euro ausgegeben für Sachen, die mir nichts gebracht haben, weil mir viel versprochen wurde, das ist erschreckend.
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das verändert sich schon gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst, aber ich sag mal so, über Corona war ja wirklich, da hast du viele Kurse gemacht, da hast du irgendwas gesehen, hast es sofort gebucht, weil du dachtest, oh mega, gibt's jetzt auch online, wie geil und so, ne? Aber ich glaube, so dieser Hype ist auch irgendwie so ein bisschen in meiner Welt so ein bisschen vorbei. So dieses, ach, ich kaufe mal ganz schnell irgendwas Tolles online, weil die Leute einfach auch geschnallt haben, ach krass, manche sind halt inhaltlich auch gar nicht so gut. Also ich glaube, da wird schon jetzt mittlerweile so ein bisschen genauer hingeguckt. Oder wie erlebst du das?
Ja, das erlebe ich auch so, dass es auch mehr Gespräche vorher benötigt und das finde ich auch gut, weil da können wir uns ja nun wieder total differenzieren und ja, einfach von Mensch zu Mensch reden und wirklich auch schauen, passt es oder passt es nicht, sowohl energetisch und von der Chemie als auch von dem, was wirklich was der Bedarf ist oder das Bedürfnis ist und ob man das selber abdecken kann, weil man kann ja auch nicht alles abdecken. Das ist ja total illusorisch. Und,
absolut.
Also ich bin total zufrieden. Ich bin auch total zufrieden, wie sich das umsatzmäßig entwickelt. Ich bin auch total zufrieden, wie sich das im Wettbewerb entwickelt. Also da, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass Frauen wie wir, die wirklich empathisch unterwegs sind und was drauf haben, nur gewinnen können in diesen Zeiten und das auch tun. Und dass viele andere da eben, höre ich ja auch immer wieder, da würde ich nie wieder was kaufen. Das ist ein Eintagsfliegengeschäft, das Anzeigengeschäft, ne? Außer du bist wirklich super und lieferst ab. Aber, ja.
Ja, ist halt nicht immer der Fall. Ne? Die einen sind dann halt irgendwie vielleicht nur gut im Marketing, das bringt es dann halt auch nicht. Es braucht halt dann
irgendwie beides. Genau, es muss dann beides sein. Und dann macht es wieder Sinn. Aber es ist halt leider so, dass viele Leute, die Anzeigen schalten, eben nicht beides haben. Aus Gründen. Und weil sie eben nicht beides haben, schalten sie ja die Anzeigen. Und du wirst ja auch total in die Ecke gepusht von den Plattformen. Ne? Die wollen einfach, dass du schaltest.
Ja, absolut. Also ich weiß, dass viele Mütter immer wieder denken und auch in der Kommunikation, wenn ich mit Eltern rede, sind ganz viele, die sagen, boah, ich wäre auch so gern selbstständig und das irgendwie, ich mag, ne, auch dieses, was wir eben hatten, ne, ich irgendwie den Beruf, aus dem ich komme, das ist irgendwie überhaupt nicht mehr mein Ding, seitdem ich Mutter bin und. Was würdest du denen denn raten? Weil viele von denen, mit denen ich so spreche, die haben halt oft finanzielle Ängste, was ich auch total nachvollziehen kann. Also die kommen vielleicht aus einem relativ gut bezahlten Job und denken dann, oh Gott, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, dann fange ich irgendwie so krass bei null an. Was würdest du denen sagen?
Ja, da muss ich doch mal wieder Joseph Campbell zitieren, der ja der Erfinder, der Entdecker der Heldenreise ist. Der hat mal gesagt, if you follow your bliss, und Bliss ist das, wo man wirklich das Gefühl hat, das muss ich machen. das zieht mich so stark an. Das ist das, was ich mir wünsche. Das möchte ich den ganzen Tag tun. Das ist mein beruflicher, der Wahnsinn. Ne? Das würde ich gerne machen. If you follow your bliss, doors will open where there were no doors before and where there wouldn't be a door for anyone else. Und so ist das einfach. Man kann Selbstständigkeit nicht voraussehen, man kann sie nur Schritt für Schritt erleben. Später, wenn man schon ein bisschen mehr drauf hat, dann kann man vielleicht Dinge strategisch gestalten. Also wenn ich mich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an meinen ersten Businessplan erinnere, ja, da kann ich heute aber laut lachen. Also nichts davon ist eingetreten, das hatte ich mir alles schön vorgestellt, aber so ist die Realität nun gar nicht gelaufen. Wenn ich heute Pläne mache, treten die ein, weil ich die Erfahrung habe, weil ich schon weiß, wo meine Fehler waren, was lief, was nicht lief. Ich verstehe total, dass man da Respekt vor hat, aber ich weiß auch, ja, die einfachste Möglichkeit tatsächlich, sich selbstständig zu machen, ist, sich einen Mentor zu suchen. Jemanden, der einem sagt, wie es läuft, der einem ein paar schlimme Erfahrungen erspart, der einem wirklich erzählt, wie das in der Praxis aussieht und einem damit so ein bisschen die Gedankenwelt überhaupt erschließt oder möglich macht, sich da zu sehen. Weil im Endeffekt, es gibt Leute, die können selbstständig sein. Und meiner Meinung nach gibt es auch Leute, die sollten davon echt die Hände lassen. Weil wenn man nicht bereit ist, sich mit voller Persönlichkeit und allem, was man so ist, da reinzuwerfen und auch in die Öffentlichkeit zu gehen, weil man kann nicht selbstständig sein, ohne dass man sich zeigt, ohne dass man sich dadurch auch angreifbar macht. Das gehört alles dazu. Ja, aber das Angreifbar machen, das kann man total beschränken, indem man einfach gut ist. Ja, gut ist und bei seinen Werten bleibt. Und das muss man halt schauen. Will ich auch gesehen werden? Also im Kleinen rummuckeln und dann irgendwie einen Ebay-Shop zu haben und immer sich hinterm Digitalen zu verstecken, das geht auch in vielen, in kleinen Bereichen, aber nicht in dem Großen, womit man wirklich erfolgreich werden kann. Da muss man sich schon oft zeigen.
Wer war oder ist dein Mentor?
Mein Mann. Mein Mann und sicher auch meine Mutter, weil die eben auch selbstständig war. Jetzt gar nicht so unbedingt vom Geschäftlichen, aber so als Person. Mein Mann, weil der ja auch einfach immer schon selbstständig war und auch sehr unternehmerisch denkt und auch sehr visionär denkt. Und definitiv auch meine Kinder, weil die haben das natürlich nie anders erlebt. Ich habe heute noch mit dem Ludwig gesprochen, der jetzt in Australien ist. Der hatte heute so einen Vorfall bei seinem Job, der arbeitet da bei so einem Italiener und da hat dann so ein Gast sich beschwert, er war gar nicht auf der Station, aber egal, es hat ihn dann mitgetroffen, das ist ja im Team dann manchmal so mitgefangen, mitgehangen und da ist ein Manager, der eben nicht so ganz bei sich ist und dann hat er alles zur Sau gemacht und da hat er auch gesagt, also darauf habe ich gar keine Lust mehr, ich werde hier nicht ewig so ein Gastrosklave bleiben, weil das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, das bestärkt mich wieder darin, ich möchte mein eigenes Ding machen. Weil das ist wirklich, das sind diese Momente, da denkst du dir, nee, jetzt unfair behandelt werden, da behauptet einer was. Ich meine, ich arbeite doch hier, wir arbeiten hier zusammen. Da, wenn ich jetzt sage, das war nicht so, wie kann das sein, dass du mir nicht, ja, aber dann habe ich gesagt, weißt du musst auch überlegen, nicht jeder hat das Glück, so viele Talente zu haben. Nicht jeder hat das Glück, so aufzuwachsen. Für den ist das vielleicht ein Wahnsinnsjob und der hat sich total entwickelt und das ist das Ende der Futterkette für ihn und der kommt aus ganz anderen Umständen und kann mit solchen Situationen nicht so umgehen und denkt, er muss jetzt Stärke demonstrieren und dich einnorden, weil er das von zu Hause so kennt. Das kann tausend Gründe haben, hat mit dir gar nichts zu tun. Aber es ist gut, dass du sowas mal erlebst, weil ja, das ist nicht immer nur angenehm, angestellt zu sein.
Ja, ja, absolut, absolut.
Und, nee, und deshalb jetzt definitiv mein Mann und das ist auch ganz gut. Wie ist es denn bei dir? Hattest du einen?
Als ich los bin, nein. Also da habe ich einfach irgendwie geguckt, was machen die anderen, wie machen die das? Dann habe ich mich so ein bisschen orientiert. Nee, hatte ich jetzt absolut nicht.
Ja, interessant. Als ich los bin, hatte ich den auch nicht.
Und ja, ich hab dir doch letztens schon geschrieben, dass du das bei mir bist.
Ach so, also deshalb habe ich das jetzt gar nicht gefragt, sie mich schon wieder verdrängt. Stimmt da irgendwas? Nee, warst du das, wie gesagt, das mit der Business-Mama?
Ja, ich habe gesagt, du bist meine Business-Mama.
Ja, das stimmt, jetzt wo du sagst, sorry, das hatte ich schon wieder völlig verdrängt. Aber ja, aber das fand ich auch total interessant, weil es ist tatsächlich, hat das, was ich mittlerweile für viele Frauen mache, ganz viel damit zu tun, was Mütter eigentlich machen. Nämlich dieses, die Welt erklären, Sachen einordnen, wenn man mal falsch abgebogen ist, zu sagen, hier, kommen wir mal zurück, wir gucken uns das nochmal zusammen an, was wäre denn eigentlich der richtige Weg für dich? Jetzt mal ganz ab von den Meinungen anderer. Das habe ich ja bei meinen Kindern auch immer gemacht und eigentlich mache ich das jetzt auch mit den Frauen. Das ist tatsächlich kein großer Unterschied, deshalb fand ich das sehr treffend.
Ja, und ich, also irgendwie, das hat ja auch wieder viel, finde ich, mit Werten zu tun, ne? Weil ich hatte halt jetzt auch die letzten Jahre, ich war immer mal wieder in unterschiedlichen Gruppen, Masterminds, was auch immer. Und da waren manche gut, manche nicht gut. Und irgendwie bist du dann so die immer hängen geblieben ist, wo ich immer so dachte, so, nee, aber ich will das so machen wie Svenja. Also, weil, und das hat, glaube ich, ganz viel für mich mit den Werten zu tun. Also, weil du den Leuten keinen Scheiß erzählst, weil du auch mal Tacheles redest, weil du auch mal sagst, nee, so geht's nicht. Weil du auch ganz klar sagst, so, nee, es fliegt einem nicht eine Million zu. Also nicht, dass meine Absicht wäre, jetzt irgendwie eine Million zu verdienen, aber so dieses, was ja auf dem Markt so rumgeistert, ne? So dieses, ach, easy peasy, so und so viel stellig und keine Ahnung was. Und das ist bei dir nicht. Und ich finde, das macht so ein, das gibt so eine Klarheit und so eine Sicherheit, genau, so ein bisschen so, in meinen Elternthemen ist es halt so ganz oft, dass man so Leitplanken den Kindern setzt, ne? Dass man die nicht ganz krass einengt, aber dass man halt so einen gewissen Rahmen fürs Kind sozusagen festlegt. Und ja, so ein bisschen machst du das ja auch, ne? Dass du sagst irgendwie so und so und so, so, dass man so quasi so ein paar Ideen bekommt und aber auch quasi so ein bisschen so Leitplanken, so, nee, das geht gar nicht, so ungefähr, ne? Also
Genau, so ist
so eine
es.
Klarheit.
Und dieses mit dem, also ich bin ja jemand, der sehr gerne Geld verdient schon, ne? Und da auch drüber redet, weil ich das ganz wichtig finde, weil Frauen da ja oft gar nicht drüber reden und das als letztes stellen. Und kann man sich ja jetzt auch an 5 Fingern abzählen, wenn ich eben gesagt habe, für wen wir so arbeiten, dass das jetzt hier auch nicht so ist, dass wir in Armut sterben werden. Aber ich rede ganz oft über kleine Umsätze auch. Und nicht über diese großen, ich nenne auch nicht diese großen Zahlen, weil ich finde, das ist totaler Schwachsinn. Damit kann sich ja gar keiner verbinden. Ne, wenn ich jetzt sage, wir haben einen Vertrag unterschrieben für 600.000 Euro, ja, dann hören die Leute mir ja gar nicht mehr zu. Dann nehmen die einen auch nicht mehr ernst, weil die denken, die hat ja ausgesorgt, weißt du? Und das finde ich halt bescheuert. Und deshalb rede ich über kleine Umsätze. Ich habe jetzt neulich in einem Podcast wieder darüber geredet. Ich hatte jetzt ein Produkt, das hat 99 Euro gekostet und habe damit in, ich glaube, 20 Tagen oder 15 Tagen oder was, habe ich 18.000 Euro gemacht. Mit einem Produkt, was 99 Euro gekostet hat. Und warum? Eben genau, wie du sagst. Weil ich weiß, was die Leute wirklich brauchen, wo wirklich ihre Painpoints sind, was gerade bei ihnen nicht stimmt. Und dann muss ich halt ein Produkt machen, was genau darauf einzahlt, wo sie sagen, das muss ich haben, weil das ist die Lösung. Aber warum kaufen sie das und denken, das ist die Lösung? Weil sie schon ganz lange von mir kostenlos Sachen kriegen, weil sie wissen, sie können sich darauf verlassen, eben all diese Dinge. Denn man kann nicht einfach so ein Produkt machen und denken, das kauft jemand, wenn man keine Community hat. Das ist ja alles jahrelang aufgebaut. Weil ich eben diese Painpoints kenne, weil ich weiß, zu welchem Preis sie das sich gerade leisten können, weil ich den Zusammenhang sehe zwischen, wie ist da draußen die Wirtschaftslage, welche Klientel habe ich gerade, die die teuren Sachen nicht kaufen können, was günstigeres kaufen würden, aber wie günstig will ich es auch überhaupt verkaufen, weil für mich wäre es 249 wert gewesen, ich habe es aber für 99 verkauft. All diese Sachen musst du ja auch mitdenken, weißt du? Und das sind eben, deshalb spreche ich gerne über Geld, weil du weißt nicht, wie oft es bei mir ist, dass ich mit Frauen rede und sage, also gut, was ist denn dein, weil ich ja immer vom Jahresumsatz ausgehe. Und das finde ich dann immer so krass bei den Leuten, die sich selbstständig machen wollen, aber Ängste haben, ja? Die sagen dann, ja, weiß ich nicht. Da sage ich, ja, da hätte ich auch Ängste. Weil wenn ich schon nicht weiß, was ich verdienen will, wie soll ich dann darauf zusteuern? Weil dann kann ich ja gar nicht sagen, okay, wenn ich, sagen wir jetzt mal, die wollen vielleicht, keine Ahnung, 25.000 im Jahr dazu verdienen. Oft sind das ja gar nicht die Riesenbeträge, ja? Also das ist jetzt nicht, dass die gleich anfangen mit, ich will sechsstellig oder so. Und trotzdem ist das denken die noch nicht mal. Also sowas wie, teilweise kommt dann sowas ja wie 500 Euro im Monat wäre ja schön. Da sage ich ja, aber dann bleibt doch nach der Steuer gar nichts über. Da müssen wir jetzt nochmal ganz von vorne anfangen. Wie viel brauchst du monatlich zum Ausgeben? Oft ist der Unterschied zwischen Netto und Brutto auch gar nicht so bewusst, wenn man vorher im Angestelltenverhältnis war. Das ist alles ein bisschen anders. Also ja, ich rechne da viel mit den Frauen rum und manchmal erschaffe ich wirklich erst das Bewusstsein und übrigens nicht nur bei Frauen, die nicht selbstständig sind, sondern auch bei Frauen, die schon 20 Jahre selbstständig sind. So habe ich das nie gerechnet, kommt dann immer. Und dann denke ich, aha, Deshalb sind wir jetzt auch an diesem Punkt und können vielleicht dann auch in Zeiten, wo es mal herausfordernder ist oder das Digitale dazukommt, plötzlich gar nicht mehr so flexibel agieren, weil wir gar keine unterschiedlichen Produktstufen haben. Ja, ich brauche halt was für 9,90 €, aber ich brauche eben auch was für 9.000 €. Je nachdem, was ich für eine Zielgruppe habe. Und ich sage jetzt eben extra nicht für 600.000, weil damit kann sich keiner verbinden. Solche Leute hören auch nicht deinen Podcast. Ist doch total klar, weil die hören entweder diese Unternehmer-Podcasts oder die von denen, die so tun, als wären sie reich und das gar nicht sind. Die sollen sie auch mal weiterhören. Da sind wir nicht dabei.
Absolut. Ach cool.
Nee, ich finde
Ich
gerade
habe
dieses,
hab noch,
ja.
achso, sorry, jetzt
Nee,
habe ich dich
bitte.
unterbrochen.
Nee, ich finde gerade dieses Relatable. Das ist bei dir so und das ist bei mir so und das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch Teil unserer Marke. Einfach jemand zu sein, dem man ernst nehmen kann, dem man Sachen abnehmen kann, weil der einen eben nicht... Wir haben nie jemanden über den Tisch gezogen.
Ja.
Das darf man auch nicht machen.
Nee, eben, weil das spricht sich ja dann auch sehr schnell rum. Und dann ist man, also dann, ja.
Ja, vor allem würde sich bei uns rumsprechen. Also ich würde den ganzen Tag mit mir sprechen und würde denken, ich habe da jemanden abgezockt.
Ja.
Das geht für mich nicht.
Ja,
das auch. Das spricht sich in meinem Gehirn ganz schnell rum.
In meinem auch. Nee, total. Aber auch so, ne? Ich meine, das ist heutzutage, das ist ja dann auch wieder das Gute. Ich meine, da wird es ja sofort eine Google-Bewertung oder so. Also, das heißt, man kann ja auch wirklich so ein bisschen gucken und sich ein bisschen schlau machen, was steckt denn da so wirklich hinter, ne? Also, klar, nicht zu 100%, aber so ein bisschen so selber ein Gefühl dafür bekommen. Also, eine Frage habe ich noch, die mir jetzt im Kopf schwirrt, weil du das eben erzählt hast. Ja. Und dann kommen wir auch, glaube ich, gleich mal schon zum Schluss. Wir haben schon ins Lange gequatscht. Du hast gesagt, Bliss. Also, wenn man so dieses eine hat, und dann habe ich mir aber sofort gedacht, ja, aber was ist denn, wenn du dieses eine nicht hast?
Dann hörst du nicht auf deine innere Stimme. Jeder hat das eine. Er denkt nur manchmal ganz oft nicht, dass das was ist, womit man Geld verdienen kann. Also, ich kann dir sagen, womit ich Geld verdiene. Ich verdiene Geld damit, so zu sein, wie ich bin. Ich liebe es zu lesen, ich liebe es, mir was anzugucken und was zu lernen, ich liebe es, mit anderen zu reden, ich liebe es, Werte nach außen zu tragen, ich liebe es, Menschen zu helfen. Ja, und das mache ich den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ich liebe Innovation. Ja, dann entwickle ich halt ein neues Produkt, weil ich ja mit Leuten geredet habe und gesehen habe, dass die was brauchen. Und weil ich was lerne, kann ich das dann. Ganz oft lerne ich das ja auch erst kurz vorher, was ich dann unterrichte. Weil ich mache das noch gar nicht seit 100 Jahren, aber ich habe es gelernt. Und die Leute nehme ich mit und erzähle ihnen, ich lerne das gerade. Und dann sagen sie, boah, das müsste ich auch wissen. Und dann sage ich, okay, mache ich einen Workshop dazu. Also es geht gar nicht darum, immer so zu tun, als wäre man der Oberexperte in allem. Aber was halt wichtig ist, ist das Wissen. Und Praxiswissen ist was, das kann einem keiner wegnehmen. Und deshalb habe ich ja auch keine Angst, öffentlich zu sprechen oder vor Fragen, die mir öffentlich gestellt werden oder so. Ich kann die Fragen ja beantworten, weil ich es gemacht habe. Und wenn ich sie nicht beantworten kann, dann sage ich, kann ich nicht beantworten, weil habe ich noch nicht gemacht. Und das ist ja nicht peinlich, sondern ehrlich. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dass wenn man einmal versteht, es muss nicht das eine Ding sein. Es muss nicht sein, ja, ich kann ja so schön Räume gestalten und gut kochen und deshalb mache ich jetzt ein Catering auf oder so. Darum geht es gar nicht. Ich könnte ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Weil mit den Sachen, die ich gerne mache, kann man unterschiedlichste Sachen machen. Dass ich zufällig jetzt hier bei der Kommunikation gelandet bin, ist schön. Aber ich könnte damit auch was anderes vertreiben und was anderes erfolgreich und groß machen, was mich interessiert. Aber den Weg habe ich halt nicht gewählt, weil das hier ist das, was ich am interessantesten finde, weil das so unterschiedlichste Facetten hat, die mich interessieren. Das Schreiben, das Zuhören, das Storytelling, die Werte. Da steckt einfach so viel drin, was es so kreativ macht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das jeder hat. Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde mit einem Blatt Papier und einem Stift und würde mich fragen, Svenja, was möchtest du in diesem Leben noch machen? Weiß ich sofort die Antwort. Oh, schrecklich, ich kann gar nicht so schnell reden, wie sie kommt. Bücher schreiben. Ich habe es noch nicht ausgesprochen. Und ich schwöre dir, wenn man hinhört, hat das jeder. Aber die Menschen hören nicht hin, weil ihnen von der Gesellschaft lebenslang eingeredet wird, schon in der Schule, du bist das Opfer, du musst das machen, was ich sage, du musst bestimmten Sachen entsprechen, bestimmten Mustern entsprechen, so ist das, erwachsen zu sein, das ist alles totaler Bullshit. Es gibt nicht, so muss es sein, erwachsen zu sein. Ich stehe jeden Tag auf. In meinem Reihenhaus, in dem ich jetzt wohne, nachdem ich unser Familienhaus verlassen hatte, übrigens etwas, was ich auch nicht tun durfte, weil mir alle geschrieben haben, das kann man doch nicht machen. Man muss einfach mal Sachen machen, von denen die Leute auch immer denken, man kann die nicht machen. Natürlich kann ich selbstständig machen, natürlich kann ich Bücher schreiben, natürlich kann ich mein Gesicht vor der Kamera zeigen mit 53 ungeschminkt, natürlich kann ich nochmal ganz neu anfangen, wenn ich das möchte, natürlich kann ich in ein anderes Land ziehen. Man kann jeden Tag sein Leben ändern. Ich verstehe nicht, wie man wirklich sagen kann, ich habe das nicht. Das kann doch nicht sein. Man ist doch mit sich alleine und man weiß doch ganz genau, was einen interessiert. Ja, ich lese gerne. Okay, super. Was liest du gerne? Ja, Lesen ist nicht nur ein Hobby. Lesen ist ein Zeichen dafür. Du liest das, wo dein Bliss ist. Ja, aber ich lese nur Liebesromane, die mich zerstreuen. Aha, warte mal. Okay, das heißt, dein Bliss ist vielleicht Entspannung. Vielleicht solltest du irgendwas machen zum Thema Entspannung. Du liebst es, dich zu entspannen. Vielleicht liebst du es auch anderen Menschen dabei zu helfen, sich zu entspannen. Ist ja völlig egal, aber du brauchst halt einen Mentor, der dir vielleicht hilft, das rauszufinden.
Absolut.
Glaubst du, dass es wirklich Menschen gibt, die das nicht haben?
Ja. Also nein, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das nicht haben, aber ich glaube, dass...
wissen.
Genau.
Ja. Okay. Ja, und was fällt dir jetzt noch ein?
Dass du da ja mit der Petra drüber gesprochen hast, über Intuition.
Über Intuition,
Ging das ein bisschen in diese Richtung? Weil das kam mir gerade, als du das gesagt hast, so auf die innere Stimme hören.
Ja. Also meine innere Stimme ist schon immer sehr klar gewesen. Schon als ich sehr, sehr jung war, also ich würde sagen, vielleicht sowas wie 3. Jetzt so im Rückblick, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht war ich auch 4 oder 5. Ich war immer mir total bewusst, dass ich was ganz Besonderes bin und dass ich auf dieser Erde eine besondere Aufgabe haben werde, bei der viele zuhören. Dass ich jemand bin, dem Menschen zuhören und dass ich was zu sagen habe und dass das auch noch ein größeres Rad drehen wird. Ich meine, dieser Mütterblock war ja damals riesig und all die Sachen, die ich da schon gemacht habe, waren groß und jetzt könnte man meinen, das war's. Ich bin mir 100%ig sicher, das war's nicht, weil es fühlt sich nicht so an, als wäre es das gewesen. Es fühlte sich für mich auch gar nicht groß an, sondern total natürlich. Es war total normal, dass das der größte Mütterblock würde, ohne dass ich mich großartig anstrenge, nur indem ich bin, wie ich bin und über das schreibe, was mir gerade passiert. Ich kann es dir nicht sagen. Das wusste ich schon immer. So ist das einfach. Und das ist ein Bewusstsein, vielleicht ist es einfach nur das Selbstbewusstsein, dass ich einfach weiß, ich bin okay, so wie ich bin und egal, was ich mache, ich kann damit erfolgreich werden. Vielleicht ist das der Grundgedanke. Es war jetzt nicht so, oh, du wirst ein Star oder sowas, das meine ich gar nicht, sondern das würde ich eher, ehrlich gesagt, auch gerne verhindern, weil das ist nicht so mein Ding, von Leuten dauernd angesprochen zu werden. Das finde ich ja, deshalb habe ich auch manche Sachen dann sein gelassen, auch das mit dem Fernsehen und so, weil ich habe schon gemerkt, aha, die wollten da, dass ich andere Sachen mache und auch moderiere und so. Und das ist aber, da habe ich ja dann oft gedacht, nee, ich habe halt schon meinen Mann, ich habe schon meine Kinder, das sind die Sachen, die mir am wichtigsten sind. Ich habe auch einen Beruf, der mir Spaß macht. Ich möchte eigentlich nicht meine Freiheit aufgeben. Das ist es mir echt nicht wert. Für was? Es ist mir.
Und ich glaube, das ist so das, was es vielleicht so wirklich sein kann. Dieses, du kennst dich, du weißt, du vertraust irgendwie so auf dich, ne? Und auf das, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und das gibt einem dann ja auch eine wahnsinnige Klarheit, ne? Also ich, wenn ich das so mit mir vergleiche, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich erst so die letzten 10 Jahre angefangen habe, so zu verstehen, ah, okay, ach, das wolltest du eigentlich gar nicht. Ah, okay, ja, warum hast du es denn dann gemacht? Also so, dass ich sehr in Dinge reingepresst wurde, jetzt gar nicht von irgendwie jemandem aktiv, aber so durch Schule, ne, durch was erwarten andere von mir und so weiter, dass man so selber so ein bisschen diese Stimme abgestellt hat, ne, dass man selber gar nicht mehr so richtig wusste, ja, was ist denn dieser Bliss für dich? Also, weißt du, so, und da habe ich für mich irgendwie erst so die letzten, ja, eigentlich halt seitdem ich Mutter bin, aber nicht wegen dem Muttersein an sich, sondern weil ich dann so ein bisschen auch die Zeit und die, ja, in dem Sinn Freiheit im Zug auf Muttersein ist natürlich auch bescheuert, aber die Freiheit so ein bisschen mal anders zu denken, nicht mehr in diesen Strukturen zu sein, wie ich vorher war, sondern einfach jetzt mal kurz da raus zu sein, in einer ganz anderen Welt zu stecken und dann festzustellen, boah, das findest du doof. Das findest du doof?
Absolut.
Das findest du nicht doof. Also so, das dann so ein bisschen rauszufinden, ne?
Das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich so, dass diese großen Stellschrauben im Leben, wo sich viel verändert auf einmal, die geben einem gleichzeitig, obwohl es stressig ist und aufregend, geben die einem aber auch die Möglichkeit, nochmal ganz anders drauf zu schauen aufs eigene Leben. Weil man einfach anfängt zu wackeln, ne? Es ist nicht mehr die Routine. Man weiß nicht jeden Tag, was man macht und wo die Seife liegt, sondern plötzlich ist anders. Und ich habe das ja jetzt auch, deshalb hatte ich mich da auch so bewusst zu entschieden, als die Kinder ausgezogen sind, da alles nochmal zu verändern, auch das Umfeld, auch das Haus. Weil ich muss mich für mich da auch nochmal neu sortieren, weil es sind ganz viele Sachen da. Ich finde auch nicht, dass alles in Balance sein muss. Finde ich total ein Schwachsinn, dann immer dieses Blabla, Life-Work-Balance-Dings da, Work-Life-Balance. Nein, es gibt Momente, da war ich 100% bei meinen Kindern. Es gab Momente, da war ich 100% beim Beruf. Es muss gar nichts ausbalanciert sein, sondern ich muss mich einfach nur immer wieder darum kümmern, dass ich in Balance bleibe, dass es mir dabei gut geht. Ich kann absolut mal 3 Monate da 100% Gas geben und dann wieder da hinten. Aber ich muss für mich, also diese Balance nach außen, die war mir nie wichtig. Wichtig war mir immer die Klarheit meiner Werte nach innen. Und ich glaube, wenn man sich die bewahrt, dann kann man auch diesen Bliss finden. Und ich meine mit Bliss gar nicht dieses, oh, du hast nur diese eine Berufung im Leben und so ein Schwachsinn. Mein Bliss verändert sich auch ständig. Ich gehe dahin, wo es mir Freude macht. Ja, ich muss nicht nur die eine Person sein. Und ich kriege ja auch so oft gesagt, du erfindest dich ja dauernd neu. Ich erfinde mich nicht neu. Wenn du ganz genau hinguckst, ich mache genau dasselbe, bloß ich werde immer spezifischer. Ich verstehe immer mehr, wer ich bin. Ich gehe immer mehr in die Richtung, wo ich am meisten Impact haben kann. Und deshalb wird er auch immer größer, je älter ich werde.
Ja, ach cool. Ja, spannend.
Leben ist eh so spannend.
Das ist also so spannend.
Was ich total spannend finde, wenn ich noch eine Frage stellen darf, diese ganze Sache mit den Ängsten, ne? Ich kriege ja total oft gesagt, dass ich so angstfrei bin und so mutig und so, ja, ob ich da nie irgendwie Probleme habe. Also es gab mal diesen Clifton Strength Test, so ein führender Persönlichkeitstest, wo man seine Stärken und Talente sich anschauen kann, ne? Und da ist bei mir an Nummer 1, Überraschung, Leistungsbereitschaft.
Passt ja gar nicht zu dir.
Stimmt. Was natürlich gleichzeitig Fluch und Segen ist, ne? Weil ich kann 15 Stunden am Schreibtisch sitzen, hochkonzentriert, alles einordnen. Ich bin super genau. Ich habe da total Bock drauf. Ich kann abziehen ohne Ende. Aber das macht natürlich was mit dir selbst, ne? Und du kannst dich da auch ganz schnell in so eine Überforderungsschleife begeben. Da bin ich eigentlich ganz gut, dass ich dann immer noch vorher sage, stopp, Moment, jetzt wird es ein bisschen viel. Da werde ich auch besser, je älter ich werde. Da habe ich mich früher mehr überfordert. Aber was passiert eigentlich bei denen, die diesen Hang zur Leistung oder das große Selbstbewusstsein nicht haben? Und was hat das mit Ängsten zu tun? Weil ich verstehe immer nicht so ganz, wenn man selbst so wenig Ängste hat, wie einen die eigentlich einholen. Weißt du, wieso hat haben ja manche Menschen diese Ängste?
Ja, also es hat ganz oft genetische Komponente und aber auch, wie du aufgewachsen bist. Also, weil Ängste haben ja ganz viel, also sie haben einmal mit dem Nervensystem zu tun. Bist du in deinem guten Bereich sozusagen, bist du in einem guten, regulierten Bereich? Und da habe ich das Gefühl, dass es bei dir halt total so ist, also dass du super in so einem regulierten Bereich für dich bist. Also man kann auch gestresst sein in einem regulierten Bereich, aber es geht darum, wenn du aus diesem regulierten Bereich rauskommst, dann bist du halt einfach nicht mehr fähig, mit anderen gut zu kommunizieren. Dann bist du einfach in so einem Stressmodus die ganze Zeit.
Okay.
Und dann denkst du anders. Das heißt, wenn du nicht in deinem Bereich bist, dann bekommst du andere Gedanken. Also das ist total verrückt eigentlich, aber das ist so. Das heißt, dann denkst du anders über Sachen nach. Und das kann natürlich halt dann auch irgendwie bei zum Beispiel deinen Klientinnen so sein, ne? Dass die mit einmal Gedanken haben, wo du dir denkst, hey, denke ich mir gar nicht. Ne, also so, das kann es sein, aber auch zum Beispiel, wie haben unsere Eltern gedacht? Ne, welche Denkmuster haben wir quasi so in unserer Kindheit mitbekommen? Die nehmen wir halt mit auf. Ne, das heißt, wenn wir jetzt Eltern haben, die sehr, sehr ängstlich sind, die über alles 100.000 Mal nachgedacht haben, die irgendwie einem einfach unbewusst mitgegeben haben, das ist alles ziemlich gefährlich. So, musst du besser mal vorsichtig sein. Dann das hast du auch im Erwachsenenalter, das nimmst du auch mit. Ne? Also, oder halt einzelne Erfahrungen, kann natürlich auch sein, ne? Dass du irgendwie bestimmte Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, die dich auch quasi dazu bringen, dass du ängstlicher bist. Das ist einfach auch mit einer Typsache. Und das ja, nicht krass, zu haben, okay, ist schon ein Geschenk.
Das erklärt vieles und das erklärt auch, warum ich das alles nicht habe. Und das ist absolut. Und das ist das, weshalb ich auch denke, dass ich da ganz viel zurückgeben muss. Ich habe wahnsinnig viele Geschenke gekriegt. Das ist wirklich wahr. Es ist, wenn die Leute mal sagen, Svenja, ich bewundere dich so, du machst dies so toll, das so toll, kann ich echt nur sagen, ja, es ist total lieb, aber also das ist auch das, was mich hört sich jetzt despektierlich an, aber das wissen meine Kinder, was mich am meisten nervt. Ich wirklich jeden Tag schreiben mir, ich weiß, ich freue mich da auch drüber. Das ist auch toll, ja. Aber das Letzte, was ich brauche, ist Bestätigung, weil ich kriege die wirklich rund um die Uhr. Und das ist gar nicht das, worauf ich aus bin. Das interessiert mich.
Das ist es aber vielleicht,
oder?
Wenn mir
bis ans Ende meines Lebens keiner mehr sagt, du hast mir so geholfen, das ist so toll, du bist dies für mich, du bist das für mich, dann sterbe ich als glücklicher Mensch. Ich habe das wirklich oft genug gehört und ich muss jetzt irgendwie für mich zusehen, wie ich in den nächsten 20, 30 Jahren das so verwandle, dass die Menschen verstehen, dass das, was sie mir sagen, dass das eigentlich das ist, was sie über sich selber denken dürfen.
Ja, das stimmt.
Weil das hat mit mir alles gar nichts zu tun. Ich schreibe eigentlich auch nur zurück, du, das hast du alles ganz alleine geschafft.
Ja.
Ach, es freut mich, dass du das so siehst und es freut mich, dass du diese Verbindung spürst, aber geschafft hast du das alleine.
Ja.
Und je mehr die Menschen das verstehen, desto einfacher wird unsere Welt. Weil das ist auch dieser Personenkult oder dieses, ja, und deshalb dieses Berühmtsein, das dort gesagt bekommen, also das ist ja, manche Menschen suchen nach Testimonials, die sie auf ihrer Website posten können. Ich wüsste gar nicht, welches ich aussehe, weil die hören sich teilweise auch an, als wären die behauptet, weil das sind so krasse Dinger. Ich kann die wirklich gar nicht nehmen. Also die meisten erblicken nie,
dass ich sie da hält,
weil du dir denkst, was macht denn dieses Finja da? So. Aber es ist halt, ich glaube, das ist einfach nur gespiegelt und das ist das, was mich freut. Es hat eben nichts mit mir zu tun. Es ist gespiegelt, weil ich den Menschen zeige, das kannst du schaffen und die bist du eigentlich. Mhm. Und das steckt alles in dir und das ist der absolute Wahnsinn. Das spiegelt sich halt auf mich, weil das so positiv ist, wenn man das von jemandem das erste Mal hört. Also neulich hat mir jemand das gesagt, dass er das erste Mal sich geliebt gefühlt hat. Das ist wow, eine krasse Aussage.
Ja.
Es war eine erwachsene Frau. Also das, und da habe ich halt verstanden, das sind diese Werte, die ich habe und diese Worte. Ich kann Werte halt in Worte fassen. Ich bin sehr empathisch. Ich fühle Dinge, die nicht so im Raum liegen und all dieses zusammen, wenn ich das dann dem Menschen, der da vor mir sitzt, im richtigen Häppchen anbietet, sodass er es für sich verwandeln kann, dann bewegt das bei Menschen ganz viel. Und das ist einfach, das macht mir total viel Freude. Aber was ich nicht brauche, ist die Bestätigung.
Verstehe.
Sondern ich freue mich einfach, wenn die Entwicklung stattfindet. Das ist das Wichtige für mich.
Ja, absolut. So, Svenja, jetzt schmeiße ich uns hier raus. Es war total schön. Wir hätten wahrscheinlich noch stundenlang weiterquatschen können.
So sieht's aus.
Danke, dass du da warst.
Ja, danke für die tollen Fragen und alles, was du erzählt hast. Das war sehr spannend.
Ja, sehr gerne. Gebe ich gerne zurück. Und ich sage einfach mal bis ganz bald.
So sieht's aus.
Wie schön, dass du bis hierhin zugehört hast, uns gelauscht hast. Es war mal eine etwas andere Folge, weil es ein bisschen um ja, eine etwas andere Thematik ging. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was für euch mitnehmen. Und ja, ich fand das Gespräch mit Svenja wirklich sehr bereichernd und sehr schön. Und ja, wenn ihr euch Unterstützung für euch wünscht, wenn es vielleicht bei euch gerade im Leben ganz schön wackelt und ihr sagt, boah, das ist gerade schwierig alleine, dann melde dich immer gern. Du kannst immer in den Shownotes ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei mir buchen und wir sprechen einfach ganz unverbindlich und ja, gegebenenfalls gehe ich dann ein Stück mit auf deinem Weg. Und ja, jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Supporte gerne den Podcast, teile ihn, gib ihm eine Bewertung, schreib einen Kommentar. Das unterstützt mich und meine Reichweite auf jeden Fall sehr. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank. Und ich sag mal bis zur nächsten Folge.